Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
Herzlich willkommen Judith Kisch und Professor Fritz Reheist. Beide beschäftigen sich ja beruflich viel mit Veränderung und mit Wandel. Wir wollen uns immer alle mal wieder ändern, wollen kleine Gewohnheiten vielleicht ablegen und wissen daher, wie wahnsinnig schwer das ist. Jetzt habe ich eine ganz persönliche Frage an Sie. Wenn Sie mal was verändern wollten, eine Gewohnheit aufgeben wollen, wann ist Ihnen das leicht gefallen? Wollen Sie vielleicht anfangen, Herr Reheis?
Naja, eigentlich zwei Gründe kann es geben. Es fällt einem leicht, wenn es nur eine Marginalie ist, wenn man nur eine kleine Sache variiert, aber im Wesentlichen das macht, was man sich vorgenommen hat. Und der andere Fall ist, dass man tatsächlich sowas wie einen Leidensdruck verspürt hat mit dem, was man bisher gemacht hat und mehr oder minder gar nicht anders kann, als sich jetzt in eine völlig andere Richtung zu entwickeln.
Das heißt also entweder Überzeugung, die hilft, oder Leidensdruck. Jetzt die gleiche Frage an die Judith Kisch. Wann ist es Ihnen mal total leicht gefallen, irgendeine Gewohnheit abzulegen, was zu verändern?
Ebenso die Einsicht natürlich oder das Nachempfinden der Notwendigkeit, das mit dem Leidensdruck ja irgendwo angesprochen ist. Zum anderen, glaube ich, ist es auch sehr hilfreich gewesen, wenn das Umfeld, die Strukturen dementsprechend günstig waren. Wie zum Beispiel jetzt mit dem Verbot des Rauchens in der Öffentlichkeit, was wirklich unvorstellbar war, lange Zeit. Und plötzlich ist es so. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf einen selbst, dass man es unangenehm empfindet, dann in jeder Situation rauchen zu müssen.
Das hätten wir damals alle nicht so vermutet. Jetzt muss ich Sie noch mal richtig vorstellen. Fritz Reheist ist promovierter Soziologe und habilitierter Erziehungswissenschaftler an der Uni Bamberg und noch vieles mehr. Aber ich denke mal, Soziologe, wenn wir uns merken, und Erziehungswissenschaftler ist schon mal ganz wichtig. Denn an Sie geht jetzt die Frage, warum fällt es uns denn so wahnsinnig schwer, uns auf was Neues einzulassen?
Ja, meistens ist es so, dass wir uns mit unseren alten Gewohnheiten vertraut gemacht haben. Das liegt ja schon im Begriff. Und das schafft Sicherheit, das schafft mentale und emotionale Sicherheit und man ist, indem man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, auch sich bewusst, dass man kein Außenseiter ist, dass es viele Menschen gibt, die ähnlich ticken. Man fühlt sich also auch geborgen und diese innere Sicherheit und die Möglichkeit und der Zwang, sich das Leben leicht zu machen, der führt dazu, dass man einfach so weitermacht wie bisher und keine Experimente eingeht. Mhm.
Judith Kisch ist Projektkoordinatorin der Nachwuchsgruppe Mentalitäten im Fluss. Das wird abgekürzt mit FLUMEN an der Uni in Jena. Und diese Nachwuchsgruppe hat eine Untersuchung gemacht, die sich dann immer mehr ausgeweitet hat, wie sich Mentalitäten in postfossilen, also in nachhaltigen Transformationen verändern. Ich weiß, Sie könnten jetzt stundenlang wahrscheinlich über die vielen Mentalitäten, Sie haben ja die Mentalitäten in 10 Gruppen eingeteilt und könnten die uns bestimmt ausführlichst und stundenlang beschreiben, aber wenn ich Sie jetzt nur ganz grob bitte, drauf zu schauen, wer tut sich denn am schwersten mit der Veränderung? Und gerade wenn es um Dinge geht, die wir beim Klimawandel unbedingt brauchen, und welche Gruppe tut sich am leichtesten?
Es ist schwer zu beantworten, wer es hier am schwersten hat mit Umstellung, aber was ziemlich klar ist, ist, dass es zum einen eben diese Einstellungen oder diese inneren Vorstellungswelten gibt von Menschen. Das sind sozusagen die Mentalitäten, die korrespondieren sehr stark mit den sozialen Lagen, also wo sich Menschen innerhalb der Gesellschaft befinden. Und diese Lagen bringen bestimmte Interessen hervor. Zum einen gibt es das sogenannte defensiv-reaktive Spektrum. Das sind vor allen Dingen Menschen, die sich im unteren Bereich der Gesellschaft befinden.
Finanziell oder was meinen Sie mit unterer Bereich?
Genau, also in der Hierarchie, in einem Status, also so vom Einkommen her, sie sind geprägt von oft unsicheren und prekären Arbeitsbedingungen und haben aber auch jetzt nicht nur ökonomisch, sondern auch gesellschaftlich prägt sie eine Angst, ausgeschlossen zu sein, beziehungsweise nicht besonders einflussreich und nicht gestaltungsmächtig. Also sie nehmen viele Prozesse relativ passiv hin und empfinden das auch als eine Art Zumutung und als eine Bedrohung. Das kommt über sie. Das heißt, sie sind unterschiedlich eingebunden in die gesellschaftlichen Prozesse. Dann gibt es zum Beispiel das konservativ steigerungsorientierte Spektrum. Das sind vor allem Menschen, die zum Beispiel arbeitsmäßig eher in der Privatwirtschaft vorzufinden sind. Sie zeichnen sich durch ein mittleres bis sehr, sehr hohes Einkommen aus. Das heißt, sie verfügen auch über ein hohes Einkommen, über Vermögen, über Eigentum, beziehungsweise ist ihr Status sehr stark abhängig von Eigentum, von Wachstumsorientierung, von Marktorientiertheit. Und diese Lage führt dazu, dass sie Interessen vertreten, die hauptsächlich Eigentum schützen sollen, beziehungsweise materiellen Wohlstand. Sie sind es gewohnt, eine bestimmte Lebensweise zu haben, die eben stark davon abhängig ist, dass es so weitergeht wie bisher, nämlich in unserem Wirtschaftssystem, so wie wir das kennen, das vor allen Dingen auf Wachstum ausgerichtet ist. Und diesen beiden Spektren fällt es unglaublich schwer, sich auf Transformation oder auf Wandel einzulassen. Die einen mehr aus einer Angst heraus oder aus einem Bedrohungsgefühl heraus oder der Unfähigkeit, da mit zu gestalten. Und die anderen, weil sie so lange für Wandel einstehen, solange sie ihre gewohnten Lebensweisen nicht bedrohen.
Herr Rehe, das ist eigentlich nachvollziehbar, oder? Was sagt der Soziologe und Erziehungswissenschaftler dazu? Die einen haben Angst, was zu verlieren, weil sie eigentlich sehr viel haben. Und die anderen haben vielleicht die Sorge, dass sie zum Beispiel auf das Gebot, alle sollen auf Elektroautos umsteigen oder was auch immer. Ich nehme das jetzt nur als Beispiel raus. Die Mobilität, da kann man immer so vieles dran festmachen. Könnten sie sich vielleicht gar nicht leisten, ihren Verbrennermotor gegen ein E-Auto einzutauschen, oder?
Ja, es klingt plausibel, aber ich würde bei der zweiten Gruppe noch ergänzen, die haben natürlich ganz bestimmte Interessen an der Fortsetzung des bisherigen Lebensstils, weil sie von ihm profitieren, weil sie ihren Status dadurch bestätigt sehen, auch ihre Abgrenzung, ihre Besonderheit gegenüber all den anderen in der Gesellschaft und aus diesem Interesse heraus die Bedingungen weiterhin zu haben und zu unterstützen und gegen Versuche der Transformation auch aktiv vorzugehen, die erklären sich aus ihrer privilegierten Situation.
Und wenn man jetzt nochmal auf die Nicht-Privilegierten, also auf diejenigen, denen es finanziell nicht so gut geht, schauen, was sind da so die Hauptgefühle, die die prägen, wenn es um eine radikale Veränderung geht? Denn da sind sich ja wahrscheinlich die meisten einig, dass zugunsten eines besseren Klimas eine radikale Veränderung nötig ist. Was sind die Gefühle, die die antreiben, die Menschen, die weniger Geld haben?
Ich glaube, dass es einfach tatsächlich die Veränderungsangst ist. Also die gewohnte Sicherheit und die gewohnte Eingebundenheit in das soziale Umfeld, in dem sie sich bewegen, aus dem sie Bestätigung beziehen, droht verloren zu gehen. Und ein Kämpfen dient natürlich darum, dass das nicht verloren geht und dass sie ihre innere Stabilität, auch das, was in der Psychologie kognitive Konsonanz heißt, also dass das Fühlen und die Wahrnehmung von Ereignissen und die Umweltwahrnehmung, dass das in einem stimmigen Verhältnis zueinander steht, an dem wollen Menschen unbedingt festhalten, weil das Gegenteil wäre sowas wie Kontrollverlust. Ja, wenn mein Denken und das, was ich sehe und höre, nicht mehr zusammenpasst, dann dann fühle ich mich nicht wohl. Dann verliere ich irgendwie meine Sicherheit und fühle mich dann gezwungen, entweder neue Wahrnehmungen auszublenden, also eine hochgradig selektive Haltung gegenüber den realen Entwicklungen anzunehmen oder eben mein Denken gewaltsam in eine bestimmte Richtung zu zwingen, damit diese Konsonanz wiederhergestellt wird, ja, und ich meine Geborgenheit wieder zurückbekomme.
Also es ist Angst auch vorm Ungewohnten oder vorm Fremden.
Die Angst vorm Ungewohnten, die Angst vor sozialem Ausschluss. Ja, sobald ich dann in meinem Umfeld, das bemerke ich ja in der Tat auch in meiner Umgebung, sobald jemand Dinge sagt, die nicht mehr dem entsprechen, was für alle als selbstverständlich gilt, taucht der Verdacht auf, dass man irgendwie ein Verschwörungsmensch ist, dass man irgendwie die Realitäten nicht mehr wahrzunehmen in der Lage ist, dass man nicht lernfähig ist. Und davor hat man verständlicherweise Angst.
Ich würde das gern noch mal ein bisschen zuspitzen,
natürlich,
was Herr Rehheis gesagt hat. Denn was wir auch aus den Umfragen herauslesen, ist nicht nur eine Angst vor einer Veränderung, einer Situation, die bisher Stabilität oder Sicherheit gegeben hat, sondern wir können schon jetzt sehen, dass diese unteren Lagen sich extrem entfremdet haben. Und zwar nicht aus Angst vor Kontrollverlust, sondern weil sie das Gefühl haben, bereits heute Kontrolle verloren zu haben. Also es ist ziemlich eindeutig gewesen, dass viele der Befragten in diesen unteren Schichten Wandel zurückgewiesen haben und teilweise auch mit Aggression und Wut gegen die da oben oder gegen bestimmte gesellschaftliche Einrichtungen reagieren. Das heißt, sie haben bereits jetzt eine ziemlich große Distanz, auch als sich abwenden von Politik, dann ziemlich großes Misstrauen gegenüber den etablierten Medien und der Wissenschaft. Und das heißt also auch, dass sie sich zurückziehen aus diesem, was wir als Vergesellschaftung haben, also aus all diesen Prozessen, was die Gesellschaft hervorbringt und am Laufen hält. Sie ziehen sich oft ins Private schon zurück. Und diese Ablehnung von sozialökologischem Wandel ist eigentlich nur ein obendrauf, nämlich, dass sie bereits diese vorangegangenen vielfältigen Prozesse, die in modernen Gesellschaften so typisch sind, das hat auch mit Digitalisierung zu tun oder mit Bürokratisierung, diese ganzen Prozesse, die vormals wahrgenommen wurden, haben sie bereits so empfunden, als dass das nicht auf ihre Lebenswirklichkeit eingeht.
Also mit einem ständigen Veränderungsprozess sind die konfrontiert letztendlich und haben auch das Gefühl, gar keinen Einfluss drauf nehmen zu können. Wie können wir das denn ins Positive wandeln? Also
Herr Rehheis? Darf ich hier kurz nochmal?
Unbedingt.
Ich glaube, dass wir gar nicht so auseinanderliegen, Frau Kisch. Und ich meine natürlich auch, dass die den Kontrollverlust, also diese defensiv-reaktive Gruppe, dass die den Kontrollverlust schon erlebt haben und genau weil sie ihn erlebt haben, drum klammern sie sich umso mehr an diejenigen, die vermeintlich in derselben Lage sind und die dieselbe Erzählung mit sich herumtragen und sich an derselben Erzählung bisher erfolgreich stabilisiert haben. Sie klammern sich aneinander und das erzeugt auch diese Aggressivität.
Und wie kann man es verändern? Wo sind Lösungen, Herr Rehheis?
Ja, das ist die große Frage. Jetzt könnte man natürlich sagen, ganz grundlegend, indem wir an unserem Kommunikationsverhalten und als Pädagoge muss ich natürlich sagen, an den Bildungsmöglichkeiten arbeiten, die mit dem Ziel, Menschen zu befähigen, auch andere Perspektiven einzunehmen, das Risiko einzugehen, mal probehalber die gewohnte Perspektive und die gewohnten Echos, die man üblicherweise dafür bekommt, mal auszutauschen gegen eine andere Perspektive. Also ich sage mal ganz generell, obwohl die Frage damit nun lange beantwortet ist, eine pluralistische Kommunikations- und Bildungssituation müsste geschaffen werden. Und zwar, genau wie Frau Kisch am Anfang gesagt hat, es müssten Strukturen geschaffen werden, mentale, soziale Strukturen für so eine Bereitschaft und Fähigkeit und auch Lust darauf, Multiperspektivität mal zu erproben.
Wie reagieren Menschen auf den Wandel? Darüber sprechen wir in Bayern 2 debattiert. Und wir waren gerade mitten bei, letztendlich bei Lösungen, wie wir damit umgehen können, wenn alle wissen, dass eigentlich eine Veränderung notwendig ist, aber doch viele Menschen Angst haben vor einer Unsicherheit, vor Dingen, die sie wahrscheinlich auch nicht richtig handeln können. Was haben wir für Lösungen? Sind Zukunftsbilder zum Beispiel Dinge, die helfen, Frau Kisch?
Ja, Zukunftsbilder, ja, vielleicht aber auch schon konkrete Signale an viele Skeptiker sozusagen. Also das mehr Hinarbeiten auf öffentlich allgemeine Interessen, alles was sozusagen die Bedürfnisdeckung der Menschen hilft, ohne dass sie damit alleingelassen werden, dass sie das aus privaten Verhalten heraus garantieren müssen. Das betrifft alle möglichen Sektoren wie die Mobilität, aber auch Bildung, alles so ein bisschen einfacher machen und für ein gutes Leben für alle. Das wäre das eine. Und gleichzeitig und damit verbunden ist natürlich die Umverteilungsfrage. Wir hatten ja vorhin gerade über diejenigen geredet, die vor allem partikular private Interessen versuchen zu verteidigen, Eigentumsverhältnisse zu verteidigen. Ich glaube, es
Jetzt sind wir
wäre
wieder
auch
bei
ein
den
gut.
Reicheren, um es banal auszudrücken, ne?
Ja,
Ja.
genau. Und den Privilegierteren. Und wenn man hier zum Beispiel signalisieren würde, und das zum Beispiel vermisse ich auch in der öffentlichen Debatte, wo wird eigentlich signalisiert, dass wir dieses Reagieren auf die sozial-ökologische Transformation, wer trägt hier Verantwortung, wer trägt Kosten? Warum wird das immer sozusagen diskutiert im Sinne von, immer muss der kleine oder der einfache Mensch sozusagen alles tragen. Warum sagen wir nicht, gut, vor allen Dingen die besser situierten Menschen müssen mehr Verantwortung übernehmen, weil sie auch mehr zur Verschmutzung beitragen, müssen sie stärker in die Verantwortung gezogen werden, sowohl auf Verhaltensbasis als auch über finanzielle, steuerliche Abgaben.
Machen Sie es mal konkret. Bleiben Sie aber doch mal bei der Mobilität. Was hieße das zum Beispiel für die Mobilität?
Dass natürlich diese Strukturen da sind, dass jeder ÖPNV nutzen kann, aber auch diejenigen, die jetzt sagen wir mal weit weg wohnen und auf Auto angewiesen sind, erst an zweiter Stelle zum Beispiel herangezogen werden. Also dass für die Lösungen gefunden werden. Mir ist dabei jetzt ja auch gerade noch mal eingefallen, ich hatte einen Beitrag gehört von Tanja Bodusch, die auch noch mal darauf hingewiesen hat, dass es interessant wäre, hier heterogene Partnerschaften oder wie sie es genannt hat,
Was ist das?
zu fördern. Das heißt, dass hier zum Beispiel eben Menschen zusammenkommen aus diesen verschiedenen Lagen innerhalb der Gesellschaft, also Wissenschaftler, Politikerinnen, Betroffene von Wandel oder wo Wandel geschehen soll. Und jetzt denke ich mal zum Beispiel an Menschen, die halt weit weg wohnen oder auf dem Land und dann abhängig sind vom Auto. Wenn man jetzt mit die, die entscheiden, die die Lösung finden, die, die die Lösung brauchen, sich zusammentut und zum Beispiel dann vor Ort und etwas lokaler und nicht von oben nach unten nach Lösungen sucht. Das wäre zum Beispiel auch ein interessanter
Ein
Ansatz.
Satz in Ihrer Untersuchung hat mir besonders gefallen, der heißt, während eine klare Mehrheit den umwelt- und klimafreundlichen Umbau der deutschen Wirtschaft im Allgemeinen unterstützt, ist die konkrete Handlungsbereitschaft und Offenheit für spürbare Veränderungen im eigenen Leben geringer. Das heißt, das ist der alte Punkt. Deswegen habe ich auch zum Einstieg in unsere Sendung Sie gefragt, wie Sie selber Gewohnheiten ablegen. Wenn es um die eigene Handlung geht, dann sind wir ja alle immer etwas zurückhaltender, oder? Herr Reheis, wir brauchen Lösungen, Anreize, damit Menschen wirklich etwas verändern zugunsten des Klimas. Denn da sind sich ja eigentlich alle einig, es ist nötig und trotzdem wissen wir im Prinzip seit 30, 40 Jahren, wie wahnsinnig wenig sich tut. Jetzt spricht Frau Kisch von privaten Partnerschaften auf der Ebene von Mensch zu Mensch. Es ist eine Möglichkeit. Was gibt es noch für Möglichkeiten, damit sich was in der richtigen Geschwindigkeit verändert?
Ja, mir gefällt der Begriff der heterogenen Partnerschaften ganz gut. Aber diese Heterogenität, die muss viel früher beginnen. Es kommt darauf an, dass Bildung und Kommunikation befähigt wird, Menschen zur Erweiterung ihrer Perspektiven zu bevollmächtigen. Das Schulsystem ist der erste Schritt. Das zweite sind die öffentlich-rechtlichen Medien. Das sage ich jetzt nicht, weil ich gerade ein Interview gebe für den Bayerischen Rundfunk, sondern weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es ein Verlust ist, wenn Menschen immer mehr sich in ihren privaten Medien mit unterschiedlicher Qualität nur mehr aufhalten, dort in ihren Filterblasen zu Hause sind und diesen Perspektivwechsel eben nicht kennenlernen. Dann geht es weiter und das geht jetzt in Richtung heterogene Partnerschaften vielleicht. Dann geht es weiter, Bürgerräte auf jeder politischen Ebene, in jedem Stadtteil, in jeder Gemeinde, sollten Gelegenheiten sein, Anreize geschaffen werden, dass sich Menschen unabhängig von ihrem Vermögen, von ihrem Einkommen, von ihrem Bildungsstand, von ihrer politischen Orientierung über die gemeinsamen Angelegenheiten verständigen. Das wäre dann so diese Verbindung von Sozialem und Mentalem.
Funktioniert es auf dem Land leichter, wo sich die Menschen besser kennen, wenn sie auch aus völlig unterschiedlichen Familien kommen? In der Stadt ist ja alles sehr sortiert, in Anführungszeichen.
Naja, wenn man die Stadt in Stadtteile aufteilt und diese Stadtteile übersichtlich genug sind und wenn dort Orte geschaffen werden, sich zu treffen und über die gemeinsamen Angelegenheiten des Stadtteils oder auch nur der Straße sich gemeinsam zu verständigen und wenn dann aus diesen Verständigungen auch etwas folgt, dass die Kommunalpolitik dann tatsächlich dem Gewicht verleiht, was Bürger, was heterogene Bürger in ihren Diskursen an Vorschlägen entwickeln, dann könnte das auch in der Stadt passieren. Aber natürlich ist am Land sowas sehr viel leichter. Aber ich würde sagen, man muss das überall versuchen. Und was dabei entsteht, darum finde ich den Begriff der Infrastruktur wichtig, aber in dem Sinn, wie Harald Welzer das verwendet, diesen Begriff, mentale Infrastrukturen. Also soziale und mentale Infrastrukturen, die hängen sehr, sehr stark zusammen, die prägen sich wechselseitig. Und man könnte auch sagen, das Verhalten der Menschen, die mentale Infrastruktur und die Verhältnisse, unter denen sie sich verhalten, das sind dann die sozialen Infrastrukturen, die müssen sich wechselseitig befruchten und beeinflussen können, wenn Transformation gelingen soll.
Wenn wir über Transformation reden und wenn wir über Klimakrise und Klimawandel reden, ist ja auch das Thema Geschwindigkeit, Tempo immer ein großes. Herr Reheis, ich weiß, Sie sind Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik. Das heißt, Sie haben sich auch intensiv mit dem Thema richtige Geschwindigkeit im Veränderungsprozess auseinandergesetzt. Und sprechen da auch immer von der Feuerwehr als gutes Beispiel. Wollen Sie das nochmal erläutern?
Ja, von der Feuerwehr erwarten wir uns zwei Dinge. Zum Ersten, dass sie den Brand schnell löschen und zum Zweiten, dass sie die Brandrisiken frühzeitig einschätzen und Prävention betreiben. Und wie man den Eindruck bekommen muss, dass es in der Politik häufig geschieht und immer häufiger geschieht, dass die Politik nur mehr Brände löscht, dass sie nur mehr reagiert, dass sie mit dem Reagieren kaum mehr nachkommt. Was man daran sieht, dass die Krisen sich nicht einander ablösen, sondern dass mittlerweile sich die Krisen überlappen und gleichzeitig stattfinden. Polykrise, Multikrise ist das Stichwort dazu. Also wenn da nur mehr Löschen betrieben wird und keine Prävention mehr, wenn man also nicht an die Krisenursachen herangeht, die ja in vielen Fällen eigentlich ganz ähnlich sind, nur die Krisen sind dann unterschiedliche Symptome dieser Ursachen, dann passiert das, was einer Feuerwehr passieren würde, wenn sie nur mehr löscht, aber vielleicht, weil es keinerlei Brandschutz mehr gibt, keinerlei Bewusstsein für Brandschutz mehr, Brände schneller entstehen, als sie gelöscht werden.
Ich mag das Bild von der Feuerwehr auch ganz gerne, weil wir uns ja als Menschen auch eigentlich in einer ähnlichen Situation immer fühlen, dass wir sofort reagieren müssen und gleichzeitig wissen wir, dass wir eigentlich ganz in Ruhe gute Lösungen finden müssen. Wie gehen wir damit um, Frau Kisch, mit dieser unterschiedlichen Geschwindigkeit?
Tja, das ist natürlich schwierig, also gerade wegen dieser Zwänge, die uns die multiplen Krisen natürlich erstmal auferlegen, aber eventuell wäre es ja auch gedankenwert zu überlegen, haben wir vielleicht doch, obwohl natürlich vieles drängt, aber haben wir eventuell auch noch die Möglichkeit, nochmal zurückzuschrauben und statt immer wieder kleinere Maßnahmen ad hoc sozusagen einzubringen, eventuell auch darüber nachdenken, was liegt denn dieser ganzen Krise eigentlich zugrunde? Und da sind sich ja relativ viele Wissenschaftler einig, dass das eben schon aus dieser Expansionslogik heraus alles geschieht, die moderne Gesellschaften unterliegen. Also gerade dieses Festhalten an Wachstum und diese ja missverständlichen Versprechen auch, dass man Klimakrise und soziale Krisen dadurch lösen kann, dass man Technologie und Wirtschaftswachstum eben weiter wie bisher garantieren kann. ob man da nicht vielleicht auch Gedankenspiele zulässt, was würde es bedeuten, wenn wir nicht mehr so stark daran festhalten. Und suffiziente Politik würde ja in gewisser Weise auch schon die Geschwindigkeit herausnehmen. Dieser ständige Druck, alles schnell, möglichst nach marktzentrierten Logiken voranzubringen.
Herr Reher, ist das Ihr Leib- und Magenthema, oder?
Ja, genau.
Wie kann es gelingen?
Expansionslogik, das trifft es wirklich im Kern. Ich mag gern drei Formen, weil wir über den Umgang mit Zeit reden, über die Zeitlichkeit, drei Formen der Zeit unterscheiden. Einmal lineare Veränderungen, wo sich etwas gleichmäßig in eine Richtung verändert. Also zum Beispiel ein Fahrzeug, ein Hochgeschwindigkeitsbezug fährt in gleichen Zeitabschnitten gleich lange Strecken ab. Das ist das Ideal der Technik, die lineare Bewegung, die lineare Veränderung eines Objekts im Raum. Dann gibt es die exponentielle Bewegung.
Und das haben wir bei Corona alle gelernt?
Das haben wir genau bei Corona gelernt. Und wir wissen aus der Medizin, dass exponentielle Prozesse lebensbedrohlich sein können, dass die unbedingt gestoppt werden müssen. Und zwar, das ist entscheidend, so früh wie möglich. Und exponentielle Prozesse haben immer das Potenzial oder fast die Zwangslogik tragen sie mit sich, dass sie Kontrollverlust erzeugen. Die einzigen Prozesse, die auf Dauer bestehen können, und darum ist der Begriff der Nachhaltigkeit so entscheidend, das sind zyklische Prozesse. Also Prozesse, die nicht zu gleichen Situationen zurückführen, aber zumindest zu ähnlichen Situationen zurückführen. Wenn man den Begriff der nachhaltigen Forstwirtschaft hernimmt, eine nachhaltige Forstwirtschaft ist eine Forstwirtschaft, die dafür sorgt, dass nicht mehr Bäume gefällt werden, als wieder nachwachsen. Eine nachhaltige Landwirtschaft ist eine, die dem Boden nicht mehr abverlangt an Fruchtbarkeit, wie er selbst wieder regenerieren kann. Und das bezieht sich nicht nur auf unseren Umgang mit der Natur. Üblicherweise wird der Nachhaltigkeitsbegriff immer auf unsere Naturverhältnisse bezogen, sondern ich glaube, und da haben wir jetzt gerade ein schönes Beispiel vorgeführt bekommen beim Versuch, ein neues Heizungsgesetz in Deutschland durchzubringen. Ich glaube, wenn man die ökologische Nachhaltigkeit getrennt von der sozialen Nachhaltigkeit diskutiert und eine Politik verfolgt, die sozialen Probleme, die sozialen Aspekte ausklammert oder jedenfalls nicht so ernst nimmt wie die ökologischen, dann wird man Schiffbruch erleiden. Also Nachhaltigkeit ist etwas, was ökologisch, sozial und, das sage ich als Pädagoge, und personal gedacht werden muss. Menschen müssen die Fähigkeit bekommen und auch das Bedürfnis bekommen, sich selber zu verstehen. Also in ihrem eigenen Leben nicht die Erfahrung zu machen, dass sie von einer chaotischen Situation in die andere geraten und gar nicht mehr verstehen, was da alles passiert mit ihnen, sondern personale Nachhaltigkeit ist eine Nachhaltigkeit, in der der Mensch erfährt und auch fähig dazu ist, sein Eingreifen in die Welt auch begreifen zu können und dabei zu wissen, wer er ist, wer er heute ist, wer er morgen ist und wer er übermorgen ist.
Damit schließt sich vielleicht auch der Kreis zu unserem Anfang, denn zum Einstieg in die Sendung habe ich Sie beide gefragt, wann es Ihnen leicht fällt, Verhaltensmuster zu verändern. Und da sind so Dinge gefallen, wie dass es immer wichtig ist, dass man eine gewisse Sicherheit hat. Frau Kisch, Sie haben gesagt, es ist vielleicht auch wichtig, dass das Umfeld mitzieht oder dass das Umfeld was Ähnliches macht und haben damit das gelungene Rauchverbot in deutschen Kneipen und Lokalen genannt. Sie haben aber auch gesagt, eine Einsicht. Und Herr Reher, Sie haben noch gesagt, manchmal ist der Leidensdruck auch einfach so hoch. Jetzt die letzte Frage an Sie beide quasi, wenn Sie jetzt ein Zukunftsbild an die Wand werfen, das mich dazu bewegen soll, dass ich wirklich augenblicklich und sofort nach dem Verlassen des Studios sozusagen mein Verhalten ändere zugunsten der Umwelt. Was würden Sie mir für ein Bild an die Wand malen, das mich dazu bewegt, wirklich liebgewonnene Sachen sein zu lassen, mein Auto stehen zu lassen, was auch immer?
Die Zuversicht und die Neugier, wie eine alternative Lebensweise auch gut funktionieren kann, mit dem guten Gewissen, dass wir das für uns und für unsere zukünftigen Generationen tun.
Herr Reher, ist die gleiche Frage an Sie, ein Zukunftsbild.
Ich glaube, dass man kein Universalrezept geben kann, sondern jeder sollte sich einen Bereich herausnehmen, bei dem er spürt, dass es so nicht mehr weitergeht und dass es ihm nicht wirklich gut dabei tut. Und er sollte dann in diesem Bereich mal Variationen im Denken und dann in der Praxis einbauen und schauen, wie es ihm dabei geht. Ob er dann vielleicht besser mit sich selber ins Reine kommt. Denn das ist immer wieder der Fluchtpunkt gewissermaßen, dass Menschen mit sich selber klarkommen wollen und sie ihr Leben in ihrer eigenen Hand haben wollen. Und das mal auszuprobieren unter veränderten Bedingungen, das, glaube ich, wäre ein Schritt, um selber sowas wie Evolution für sich zu ermöglichen.
Und ich glaube, dazu braucht es auch ein Stückchen Mut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Judith Kisch und bei Professor Fritz Reheis. Danke Ihnen. Ich grüße nach Jena und nach Bamberg.
Ich bedanke mich auch, Frau Kisch. Wir sehen uns ja in Tutzing demnächst.
So ist es, genau. Ich freue mich. Ja.